Weißt du, da müssen wir auswürfeln, wer von uns moderieren darf.
Ja,
Hätte ich von einem Jahr auch nicht gedacht.
Weil wir beide so wenig oder so viel Bock haben, ist die Frage.
Ich habe keine Ahnung, ich will mich immer nicht in den Vordergrund drängen.
Deswegen haben wir es ja mit einem Würfel gelöst, weil ich das
Richtig
sonst
gut.
tue.
Behind Board Games, der Podcast hinter den Kulissen des Brettspielhobbys mit Christian und Chris.
Moin, Servus, Cheerio, Miss Sophie und hallo, mir ist jetzt nichts eingefallen, ist das Cheerio, Miss Sophie, sagt er das in Dinner for One? Also er sagt das, aber ist das eine Begrüßung? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall, genau, ist das mein zusätzlicher Gruß heute und hallo, ich bin Christian und ihr seid bei Behind Board Games und wir haben heute unsere, ja, wie sollen wir es denn nennen, hat es einen Namen, weiß ich gar nicht, kriegt es im Nachhinein wahrscheinlich, unsere Revisited-Folge, auf Englisch, auf Deutsch würde ich halt sagen, wir besprechen heute die Spiele, bei denen wir vor einem Jahr, ein bisschen mehr vielleicht, gesagt haben, dass wir uns auf die sehr, sehr freuen, weil die erscheinen würden in diesem Jahr, 2025 in dem Falle. Und inzwischen werden wir einiges davon gespielt haben, vielleicht nicht alles, das wird gleich rauskommen. Wir haben uns in jedem Falle darauf gefreut und wollten einfach mal besprechen, was daraus geworden ist. Übrigens eine Idee von dem lieben Chris, der heute virtuell neben mir sitzt. Hallo Chris, tolle Idee, hast du Bock?
Hi Christian, ich habe gerade mal gecheckt, Cheerio ist der Trinkspruch. Das ist nicht die Begrüßung.
Ja, dann runter mit dem Shot.
Genau, also die liebe Silke aus dem Würfel und Zucker hört uns bestimmt auch. Das heißt, jetzt dürfen alle mal was trinken.
Ja, ich merke schon. Wir haben auch nicht mehr zusammen aufgenommen in letzter Zeit, weil es zeitlich ein bisschen eng war. Und da ist, glaube ich, gar nicht groß der Name liebe Silke aus dem Würfel und Zucker gefallen. Das heißt, die Leute mussten ihr Trinkspiel aufgeben. Das heißt, wir haben vielleicht jede Menge trockene Alkoholiker jetzt erzeugt, die wir heute wieder zurück in den Absturz bringen. Ja, gut. Anyway, Chris, ich hoffe, du bist bereit. Ich hoffe, du hast von den Spielen, die wir damals genannt haben, alle oder einige oder die meisten gespielt. Im Zweifel kannst du natürlich auch gerne begründen, warum du sie nicht gespielt hast. Es kann ja auch manchmal sein, das ist bei mir zumindest der Fall, dass ein Spiel dann doch nicht erschienen ist. Beziehungsweise ich vielleicht auch einfach dachte, es würde erscheinen und habe mich da verzettelt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Chris, ich würde gerne mal anfangen mit den Honorable Mentions, wenn das für dich okay ist.
Klar, starte mal.
Du hast genannt Whispering Woods zum Beispiel, also Whispering Woods von Fractal Juegos im Original, chilenischer Verlag und auf Deutsch bei Wonderbow Games, hast du genannt bei den Honorable Mentions. Ich weiß, dass du es gespielt hast und ich glaube, du magst es, mochtest es auch sehr gerne, oder?
Ja, wer uns letztes Jahr ein bisschen verfolgt hat und meine Stimme mehrfach gehört hat, der hat die ganze Zeit irgendwelche Lobpreisungen von mir zu diesem Spiel gehört. Das hatte seine Begründung. Ich war nämlich wirklich am Anfang hin und weg. Das hat sich auch nicht wirklich geändert, aber wie es dann halt so ist, man hat halt irgendwie über 100 Spiele zu Hause, man hat über 3000 Spiele Würfel und Zucker. Ja, man hat so eine Auswahl an Spielen, dass man selten dann dazu kommt, aber Whispering Woods ist weiterhin in meinem Regal und es gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. Ich glaube, ich würde es gerne mehr spielen und mehr, glaube ich, auch im Café zeigen. Aber ich finde es nicht so unfassbar einfach, den Menschen nahe zu bringen.
Ja, ich habe es auch gespielt, zwar nur einmal, aber ich hatte mir es dafür auch direkt gekauft, weil Chris halt auch gesagt hat, ist da großer Fan von, er freut sich da sehr drauf. Ich habe es mir dann direkt gekauft, habe eine Partie gespielt, hätte auch Lust auf weitere Partien. Was mir im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass das Spiel relativ abrupt geendet hat und dass meine Mitspielenden da nicht so happy drüber waren. Also ich habe die Partie beendet und damit dann auch gewonnen. Ich war in der Zugreihenfolge eben letzter und habe dann das Spiel über einen Endgame-Trigger beendet und zwar sofort, weil es dann am Ende der aktuellen Runde endet. Und ja, ich finde, die Aufgabe war sehr schön, die man da hat. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber bei den anderen war es so, dass dadurch ihre Pläne halt, naja, sofort vorbei, / durchkreuzt waren. Und ja, dass man ein Spiel dann nicht so häufig spielt, wie man gerne würde. Oder ja, das ist, glaube ich, ziemlich üblich. Ne? Das haben wir, glaube ich, das wird uns noch einige Male passieren mit der Liste, die wir hier
haben.
Ganz
sicher.
Ja, so viel zu Whispering Woods. Als nächstes, da können wir dann auch beide was zu sagen, weil es auf unserer beiden Listen war, allerdings dir in den Honorable Mentions, bei mir sogar in meinen Top 5. Wundersame Wesen, auf Deutsch erschienen bei Strohmann Games, im Original bei Bad Comet aus Südkorea. Hast du es gespielt und wie gut hat es dir gefallen?
Ich habe es ja nach deiner Empfehlung gekauft, sagen wir es mal so. Ich habe ja in einem Jahr davor bei Strohmann gearbeitet und wir hatten die Möglichkeit als Mitarbeiter Exemplare vorzubestellen und du hattest ja den Wunsch geäußert, dass du es für dich bestellst und ich habe es dann einfach mitbestellt. Ich habe diese Entscheidung nie bereut, was erstmal positiv ist. Ich mag Whispering Woods sehr, sehr gerne und ich zeige es regelmäßig im Café. Ich finde, ich habe es damals bezeichnet, ich habe letztens die Folge nochmal gehört, ich habe es damals bezeichnet als Everdale auf Crack, glaube ich, oder auf irgendwelchen anderen Drogen, die ich genannt habe. Das würde ich heutzutage revidieren, weil es kein Everdale ist. Es hat auch mit Everdale, naja, vielleicht ein bisschen was von den Tieren gemein, aber spielmechanisch fühlt es sich schon ganz, ganz anders an. Für die Leute, die es nicht kennen, was tut man in Wundersamen Wesen? Ja, man baut sich so sein Reservoir auf. Also man hat so drei Worker, die darf man platzieren, um sich Ressourcen zu nehmen auf so einer Insel. Und dann versucht man, Karten auszuspielen. Und die Karten haben alle Effekte unterschiedlichster Art. Also von Soforteffekten zu einmal in der Runde zu immer und am Ende. Und so baut man sich seine Siegpunktestrategie aus. Und man hat noch so einen Chief bzw. so einen Anführer, der hat nochmal eine asymmetrische Fähigkeit, die er reinbringt. Zusätzlich gibt es dann noch zwei Erweiterungen, die das Spiel dann nochmal, ja, es sind zwei, genau, die Besatzungserweiterung und die Big oder Great Creatures, ja, große Monster, also quasi große Kreaturen, die nochmal ein bisschen Spieltiefe mit reinbringen insgesamt, wenn man das Spiel schon kennt. Mir gefällt es immer noch weiterhin sehr gut. Ich weiß, dass du es auch gespielt hast, Christian. Wie ist denn da deine Stimmung zu mittlerweile?
Genau, also gesagt hat er zwar Whispering Woods, er meinte aber Wundersame Wesen. Nur, dass wir kurz den Übergang noch machen. Ja, du hast einmal, gerade als du gesagt hast, dass du es sehr gerne spielst, hast du Whispering Woods gesagt, aber ist ja nicht schlimm. Genau, Gigantische Bestien heißt die Erweiterung, die du meintest. Ich habe zwei Partien gespielt und muss da ganz klar sagen, ich hätte gerne noch mehr gespielt. Wie es halt wie immer so ist. Ich kann da immer nur das Gleiche sagen. Im Prinzip, dir geht's wahrscheinlich auch so. Man hätte die Spiele gerne öfter gespielt, aber selbst wenn man sich dem Hype so ein bisschen teilweise entzieht, ist es trotzdem so, dass man die Lebenszeit einfach nicht hat. Keine Ahnung, wenn ich zweimal die Woche spiele und dann sagen wir mal zweimal 4 Stunden, 8 Stunden, wenn da das Regellesen mit drin sein muss und Regel erklären und so weiter, dann sind das halt oft trotzdem nur, keine Ahnung, 2, 3 Partien die Woche. Je nach Spiel natürlich. In dem Falle ist es so, dass ich Wundersame Wesen sehr gerne mag. Dieses Worker Placement über diese Kreaturen, die man hat, das ist jetzt auch nicht so mega innovativ, aber so ein klein bisschen, weil man hat so eine große Figur, die ja dann über 2 Hexfelder auf den Plan geht und man erhält ja im Prinzip alles Angrenzende an Ressourcen, / Karten, das kann man sich jeweils aussuchen. Es gibt sehr, sehr viele individuelle Karten, das gefällt mir sehr, sehr gut. Kritisieren würde ich so ein bisschen die Aufmachung, die teilweise nicht ganz zusammenpasst für mich. Die Optik des Covers ist teilweise einfach ein bisschen, bricht teilweise ein bisschen mit dem, was man dann vor sich hat, insbesondere mit den Charakterillustrationen, genau, diesen Chief, diese Helden, die man da quasi hat, diese Rolle, die man hat, die haben immer eine Spezialfähigkeit und die haben auch ihre eigenen Miepel und das bricht grafisch manchmal so ein bisschen auseinander. Ansonsten auch hier, es ist so ein kleiner Racing-Mechanismus mit drin, weil es so Pokale gibt, die man bekommen kann. Und da kriegt man auch Siegpunkte für. Und wenn die alle sind, dann endet halt die Partie. Das fügt so einen kleinen Racing-Mechanismus hinzu, der dem Spiel, so wie es ist, gut tut, weil es recht lang ist, der aber nicht so meins ist. Ich spiele es trotzdem sehr gerne, aber das wäre jetzt für mich persönlich einfach ein kleiner Kritikpunkt. Das ist aber eine Geschmacksfrage. Ansonsten kann ich nur sagen, sehr viele Karten, das führt dazu, dass man auch relativ viel lesen muss. Es ist cool, viele Optionen zu haben, aber ja, ich muss dann dazu auch sagen, dass die meisten von uns wahrscheinlich die Spiele nicht so häufig spielen. Und da frage ich mich, ich lasse das offen, die Antwort, ob es nicht manchmal besser wäre, wenn es ein bisschen weniger Karten gäbe, damit man weniger lesen muss. Weil es ist halt, es gibt eine relativ große Auslage, die ist relativ viel, die wird relativ viel durchlaufen und dann hast du vielleicht irgendwo 3 neue Karten aufgedeckt, 3 alte raus und dann gucken alle wieder. Und da braucht man halt einfach mehr Partien, damit man einfach weiß, ach so, ja, das Tierchen, verstehe. Ja, so viel zu wundersame Wesen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was du noch in deinen Honorable Mentions hattest. Das ist nämlich noch ein einziger Titel. Und zwar ist das Perseverance Box 3 und 4. Wie sieht's denn damit aus?
Ja, das ist mein blinder Fleck heute. Ich hatte mir vorgenommen, wir planen diese Folge, glaube ich, seit knapp 2 Wochen. Und ich hatte die Box mehrfach auf meinem Tisch stehen. Ich hatte mehrfach die Anleitung drin. Ich habe auch mehrfach überlegt, ob ich es einfach solo spielen soll, weil zu zweit oder zu dritt kommt man gerade nicht so wirklich dazu. Ich habe es aber leider noch nicht geschafft. Aber ich habe es damals schon gesagt, ich bin großer Perseverance-Fan. Dementsprechend, es kann nur noch mehr werden. Und mechanisch ist es ähnlich. Wie gesagt, ich habe schon die Anleitung gelesen. Das heißt, es wird halt nur noch ein bisschen komplexer, noch ein bisschen mehr Verzahnung mit drin und ein anderer Schwerpunkt, was die Story angeht. Weil wenn du die Spiele alle nacheinander spielen würdest, erlebst du ja quasi eine evolutionäre Geschichte einer Gesellschaft in einer dino-verseuchten Postapokalypse.
Ja, da ich von Perseverance so gar keine Ahnung habe, ist das bei mir ein noch blinderer Fleck. Aber das ist ja auch gar nicht schlimm. Im Prinzip ist es ja auch immer so, Vorfreude kann manchmal ja auch abflauen. Selbst das ist ja möglich, habe ich gehört. Und in dem Falle ist es vielleicht ein bisschen ja auch so, ich weiß nicht, kannst du ja noch beantworten gerne. Weil ich meine, klar, du freust dich bestimmt immer noch auf eine Erstpartie. Aber es gibt ja auch Spiele, da freut man sich so sehr vorher drauf, dass wenn das bei dir im Postkasten ist, du das im Prinzip sofort rausholst und die Anleitung liest und vielleicht die Partie vorher schon geplant hast mit irgendwem. Kannst ja auch vorher schon so ein Date ausmachen. Hey, spiele ich heute mit der und der Gruppe. Ist bei dir nicht passiert? Ist da vielleicht auch ein klein bisschen die Vorfreude abgeflacht?
Es ist ehrlich gesagt ein bisschen Resignation, obgleich der vielen Neuheiten, die letztes Jahr rauskamen, die wir gespielt haben, die wir gesehen haben. Und ich habe das ab und zu mal, dass ich dann gesättigt bin, dass ich das Gefühl habe, okay, ich will doch lieber mal Sachen spielen, die ich schon ewig nicht mehr gespielt habe. Warum brauche ich denn immer was Neues? Und ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, wirklich einfach mal auch Sachen nochmal, also Sachen zu spielen, die ich schon seit Jahren im Regal habe, aber sehr selten spiele. Und ja, da muss dann halt auch so eine große Neuerscheinung, über die vermutlich auch gut berichtet wird. Ich bin momentan gar nicht in der medialen Berichterstattung irgendwie drin. Aber bei BGG ein 8-2er-Rating, ich würde sagen, viel falsch gemacht haben sie ganz sicher nicht. Aber ich werde nochmal berichten, vielleicht in einer kurzen Hose, wenn ich es dann gespielt habe, vielleicht dann auch über beide Boxen. Mal gucken.
Ja, ist natürlich auch ein großer, dicker Kickstarter. Die sehen bei Boardgame-Geek ja immer eh mal ein bisschen besser aus. Da muss man dazu sagen, dass 8er-Wertungen nicht unüblich sind. Vor allem so 8-1, 8-2 noch ist halt gar nicht unüblich. Aber ja, ich glaube auch, ich habe über diese Spiele zumindest jetzt noch nicht bewusst wirklich viele schlechte Dinge gehört. Dennoch ist natürlich auch ein eingeschränkter Käuferkreis irgendwo, mehr oder weniger nur Englisch. Und ich glaube, es ist auch gar nicht, also ich habe jetzt nicht gesehen, dass es im Retail gelandet wäre. Deswegen, soweit ich weiß, mehr oder weniger Crowdfunding-exklusiv. So, dann machen wir weiter mit den Honorable Mentions von mir. Da fange ich direkt an mit Mischwald Dartmoor. Das ist sowas, wo ich klar, glaube ich, auch gesagt habe, hoffe ich, ich hoffe, keiner hört wieder rein, dass es halt was ist. Ich würde gerne mehr so ein bisschen das nennen, was so ein Geheimtipp ist, keine Ahnung. Und dann kommt Mischwald Dartmoor, ich habe es gespielt. Ich wusste halt, es ist eine niedrige Schwelle, weil erstens sind die Mischwald-Spiele nicht besonders komplex. Zweitens kennt man die Regeln halt schon gut, weil ich doch, keine Ahnung, bestimmt 10 Partien von Mischwald gespielt habe. Auch mit beiden Erweiterungen schon. Und deswegen ist auch Mischwald Dartmoor auf den Tisch gekommen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist im Prinzip so gefühlt ein bisschen Best-of, wenn man Mischwald mit Erweiterungen rannimmt. Jetzt ist Mischwald mit Erweiterungen mit beiden ein bisschen problematisch, wenn man zufällig Karten aussortiert am Anfang der Partie. Und je nach Spielerzahl sind das teilweise sehr viele. Und je nachdem, wie gemischt ist, weil mischen heißt halt nun mal nicht, dass die Karten gleichmäßig verteilt sind, sondern das kann halt auch sein, dass recht viele Karten der Alpin-Erweiterung ganz oben sind am Ende des Mischvorgangs. Und dann nimmt man halt, was weiß ich denn, 55 Karten raus. Und dann sind halt am Ende 2/3 oder mehr der Alpin-Erweiterung draußen. Und das sorgt dafür, dass die Strategien mit den neuen Symbolen nicht funktionieren. So, deswegen spiele ich Mischwald lieber mit einer einzelnen Erweiterung. Mischwald Dartmoor macht's für mich aber sehr gut, weil es für mich das bessere Grundspiel ist. Wenn jetzt heute jemand einsteigt, würde ich sagen, hey, nimm dir am besten gleich Mischwald Dartmoor, wenn das auch so vom Thema, es spielt ja in Südengland, dir vielleicht auch passt. Ja, im Grunde genommen ist es das gleiche Spiel. Also es ist, denke ich, ich kann das nach zwei Partien logischerweise nicht so komplett sagen, aber ich denke, es ist das ausgeglichenere Spiel. Es ist aber auch mehr oder weniger das gleiche Spiel. Die Änderungen sind minimal. Man sieht auch in den Verkäufen, dass es sich immer noch gut, sehr gut verkauft, besser als die meisten anderen Titel, aber dass eigentlich offensichtlich viele Leute nicht beide brauchen. Und das ist es, denke ich, auch. Es kommt bald eine Erweiterung, die heißt Exmoor. Und jetzt ist auch das Cover frisch raus zum angekündigten dritten Standalone-Teil Smoky Mountains. Ich würde mir, glaube ich, wünschen, dass sie ein bisschen mehr Neues machen würden. Ich spiele es aber trotzdem gerne. Und am Ende ist, muss ich am Ende sagen, für mich persönlich Mischwald Dartmoor, obwohl es ein Neuaufguss im Prinzip ist von Mischwald, ist für mich trotzdem einfach ein sehr gutes Spielerlebnis gewesen. Und am Ende leider dann doch auch besser als diverse andere Spiele, die ich gespielt habe, die komplett neu sind. So.
Das ist ja auch meiner Meinung nach vollkommen fein. Also ich habe da ja mit Daniel schon, dem lieben Brettspiel-Scout, drüber geredet, über Mischwald Dartmoor. Mich hat Mischwald halt nie so krass begeistert wie viele andere. Deswegen war Dartmoor jetzt nichts, was ich mir unbedingt angucken wollte. Aber es ist ja auch vollkommen legitim, wenn es am Ende eine Weiterentwicklung ist, dass man die eventuell besser findet. Also ich sehe da gar keine Probleme.
Ja, da muss ich noch ganz kurz, genau, absolut. Aber ganz kurz muss ich noch sagen, ich hätte mir gewünscht, dass es etwas mehr weiterentwickelt wäre. Im Sinne von, dass man eben vielleicht auch, wenn man Weiterentwicklung auch mit ein bisschen Innovation versieht vielleicht. Klar könnte man sagen, man hatte das Mischwald-System und will das im Prinzip genauso lassen. Dann hat man das hat man sicherlich weiterentwickelt. Man hat Sachen mit reingenommen, die auch schon in der Erweiterung dabei waren. Zum Beispiel Sträucher, es gibt nicht nur Bäume. Und man hat, denke ich, auch ein paar kleine Sachen korrigiert, ein paar Sachen ausgewogener gemacht. Die Strategiebreite ist größer, aber ja, es ist, denke ich, das bessere Grundspiel, aber eben, ja, mehr oder weniger das gleiche Spiel. Und ich koste, glaube ich, 2-3 Euro mehr UVP, wie das halt so ist mit den gestiegenen Kosten. Dann, nächster Titel, haken wir kurz ab. Gloomhaven Second Edition habe ich nicht gespielt, ist nämlich nicht im Retail gelandet, also zumindest nicht bei uns. Es gibt die englische Version, die ist erschienen zwischenzeitlich. Ich, dadurch, dass Feuerland inzwischen klargemacht hat, dass die deutsche Version von Gloomhaven Second Edition in der Lokalisierung ist, würde ich, denke ich, auch auf die deutsche Version warten. Das wäre so mein Gedanke. Ich habe auch eine deutsche Frosthaven-Version und ich bin mit Frosthaven noch lange nicht durch. Und deswegen ergab es jetzt für mich dann keinen Sinn. Das habe ich letztes Mal schon so ein bisschen gedacht. Deswegen war es auch Honorable Mention. Ich habe sehr viel Gutes drüber gehört, muss ich sagen. Also es ist, das Problem ist für viele Leute, dass Frosthaven auch diese Basenbauphase hat. Man baut halt sein Lager noch auf, diesen Außenposten, mehr oder weniger. Also halt, ja, den Außenposten Frosthaven. Und vielen Leuten dauert diese Phase auch zu lange. Und gleichzeitig hat Gloomhaven Second Edition diese Phase nicht und gleichzeitig hat es dafür deutlich verbesserte, geänderte Klassen, Szenarien und so weiter. Das heißt, es gibt doch einige Leute, die sagen, es ist für sie das beste Haven-Spiel von den Großen allein schon. Also da bin ich immer noch heiß drauf, aber selbst wenn ich jetzt wüsste, dass es bei Feuerland dieses Jahr erscheinen würde, würde ich es in unserer neuen Liste auf jeden Fall nicht nennen, weil ich aktuell gar nicht sagen kann, wann ich je dazu komme, das zu spielen. Frosthaven ist zu kurz gekommen in letzter Zeit. Dafür kamen andere Kampagnenspiele auf den Tisch. Also so muss man es ja auch immer sehen. Okay, man hat sich das, was man sich vorgenommen hatte zu spielen, hat man vielleicht nicht gespielt. Aber man kann ja auch immer mal überlegen, was man dann für andere schöne Momente man in anderen Spielen hatte. Unter anderem spiele ich gerade Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Da habe ich auch gedacht, das verschimmelt ewig in meinem Regal und am Ende spiele ich zurzeit die Kampagne, ist ja auch schön. So, du hast wahrscheinlich zu Gloomhaven Second Edition gar nicht wirklich was zu sagen, oder?
Nö.
Wunderbar. Dann machen wir es kurz und dann gehen wir noch zum letzten Honorable Mention, das ist Lumen. Lumen ist ein Stichkartenspiel von Yellow, erschienen auf Deutsch bei Pegasus, wo man seine Karten nicht sieht, beziehungsweise man sieht nur ihre Rückseiten. Das heißt, ich weiß, welche Farben ich in der Hand habe. Vorher hat diese Karten jemand anders in der Hand gehabt und die Person hat mir die sortiert, damit ich weiß, in welche Richtung sie aufsteigend sind. Also wo meine höheren, meine niedrigeren Karten sind, innerhalb der Farben. Also habe ich zum Beispiel links die roten Karten, dann die grünen und dann die blauen von links nach rechts. Und innerhalb der Farbe ist alles auch noch aufsteigend sortiert, damit, wenn ich eine Karte spiele, ich weiß, ob das jetzt meine, keine Ahnung, meine höchste, meine niedrigste Karte dieser Farbe ist. Ich finde das Spiel immer noch großartig. Ich habe ein paar Partien gespielt, also ein halbes Dutzend würde ich ungefähr sagen. Das liegt daran, dass ich nicht so viele Leute habe, mit denen ich Stichkartenspiele spielen kann. Aber ich finde es halt es hat eine Glückskomponente, logischerweise. Natürlich, es sind immer Karten draußen und ich kann immer nie genau wissen, logischerweise, welche Karten ich auf der Hand habe. Ich sehe die Karten aller anderen. Das heißt, ich kann mir so ein bisschen ausmalen, okay, was ist noch übrig? Aber ich weiß auch immer nicht, welche Karten der Farbe sind vielleicht draußen. Und dann denke ich vielleicht, ich habe die 12, aber ich habe nur die 9, weil die anderen alle nicht in der Partie sind. Aber es hat für mich einfach viel Spannung. Jedes Mal, wenn ich eine Karte spiele, ist es für mich irgendwie spannend. Und deswegen mag ich Lumen sehr gerne. Optisch finde ich es großartig. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen untergegangen. Ich habe das Gefühl, das hatte nicht den großen Fokus auch bei Pegasus im Marketing. Aber ich finde es super.
Ja, ich kann eigentlich dazu nur sagen, dass es bei der einzigen Partie mit dir geblieben ist, die wir gespielt haben, als die französische Version noch draußen war. Ja, ich kann dazu wenig sagen, aber Stichspiele gehen grundsätzlich immer. Und wenn du deinen Spaß daran hast, dann ist es doch eine verdiente Honorable Mention.
Ja, finde ich auf jeden Fall. Und da sortiert sich es bei mir quasi auch richtig ein, weil das ist nicht in meinen Top 5 des Interesses ist. Das war damals so. Und das ist dann auch so gewesen, als es rauskam. Aber ich finde es trotzdem großartig. So, dann gehen wir über in die eigentlichen Listen. Und wir fangen einfach mal direkt an mit deinem Platz 5, Chris. Und das ist Reign of Hades. Und ich kann schon mal sagen, dass ich mit diesem Spiel überhaupt nichts zu tun habe. Also wirklich gar nichts dazu sagen kann.
Ja. Ich fasse mal kurz zusammen, ist ein neues Spiel von einem eigens gegründeten Verlag namens Legend Crafters. Und die klugen Köpfe dahinter sind Co-Autoren von ganz vielen Mindclash-Games, also von Anachrony und Perseverance unter anderem auch, Tricerion und Cerebria. Und deswegen fand ich es so spannend, also Richard Ammon, um genau zu sein, ist Co-Designer und Co-Creator gewesen. Und der hat sich zusammen mit Attila Sümeghi zusammengesetzt und dieses Spiel entwickelt. Und so wie es so ist, es ist in der Crowdfunding-Hölle gelandet. Es ist nämlich bei weitem noch nicht fertig. Ich habe gerade mal geguckt, was gerade das letzte Update ist. Das letzte Update war, dass die White Copies quasi da sind, also die Post-Production-Copies quasi gerade finalisiert werden und geguckt werden, was da noch zu machen ist, wann die deutsche Version rauskommen soll. Wer weiß es, also Englisch und Deutsch sollte eigentlich gleichzeitig finalisiert werden. Sie sind sehr erpicht darauf, weitere Artworks zu zeigen und auch das Material. Und das sieht alles schon sehr spannend aus. Aber ich glaube, viele Zuhörende kennen das. Umso länger so eine Kickstarter-Kampagne geht, umso mehr verliert man selbst das Interesse an dem Spiel. Und so ist es bei mir leider auch bei Reign of Hades, dass ich mich schon immer noch freue. Und es ist nichts, was hier direkt ausziehen wird. Da gab es letztes Jahr andere Titel, die direkt ausgezogen sind, als sie hier eingeflattert kamen, weil ich kein Interesse mehr dran hatte. Aber ob das dieses Jahr kommt, ich bezweifle es. Ich gehe eher davon aus, dass es wahrscheinlich 2027 erst den Weg zu uns finden wird.
Alles klar, dann hüllen wir mal den Mantel des Schweigens und darüber und vielleicht irgendwann mal, wenn es dann irgendwann mal bei dir reinflattert, gucken wir, ob du noch Interesse dran hast. Dann gibt's halt einen Teil 3 quasi zu diesen Titeln, denn da kann ich schon mal sagen, wird's auf jeden Fall noch mehr geben. Wir hatten ja Gloomhaven Second Edition auch schon, was dann gar nicht erschienen ist. Mein Platz 5 war Stupor Mundi. Und da muss ich ganz klar dazu sagen, das habe ich leider nicht gespielt. Das habe ich mir auch nicht gekauft. Was einfach ja daran lag, dass ich dann doch, ich habe immer noch Interesse dran. Ich sehe es im Regal stehen, nicht bei mir, sondern im Laden und denke dann so, ey, ich habe richtig Bock, das zu spielen. Aber lange Spielzeit, dann gebe ich ganz ehrlich zu, es ist ein Titel, der, glaube ich, auch ziemlich untergegangen ist. Ich glaube, der hat bei Pegasus, ja, also ich habe da wenig drüber gehört, nachdem es erschienen ist. Und ich glaube, der hat bei Pegasus eine sehr kleine Rolle eingenommen im letzten Jahr. Und wenn ich ehrlich bin, spekuliere ich dann eher drauf, dass ich mal irgendwie günstig, ne, irgendwann muss der Stock ja raus, dass ich dann vielleicht irgendwo günstig abstauben kann. Und ja, dass ich dann mal dazu komme, Stupor Mundi zu spielen. Am liebsten würde ich bei dem Titel gerne mal irgendwo mitspielen. Ich kenne aber niemanden, der es hat. Ja, und natürlich haben wir bei Spieltastisch schon eine Bibliothek mit Demo-Exemplaren. Leider haben wir kein Demo-Exemplar dazu. Ich weiß, dass du es gespielt hast, Chris. Du hast ja auch schon, also das ist digital gespielt. Du hast ja auch dann schon berichtet. Das heißt, deine Einschätzung kann man nachhören in unserer alten Folge, wo wir drüber reden, auf was wir uns freuen 2025. Und ja, irgendwann wird man dann von mir vielleicht auch noch was drüber hören, wenn ich es mal irgendwo günstig abgegriffen habe. Und dann würde ich da gleich weitergehen nämlich zu, ich mache es mal jetzt immer so Snake-mäßig, zu meinem Platz 4, das ist Sail Legacy. Und da muss ich auch ganz klar sagen, das ist schlicht noch nicht erschienen. Und auch da ist es so, dass es wohl einen deutschen Partner gibt. Ich nehme an, dass es wieder Ostia-Spiele ist. Ostia-Spiele ist der einzige Verlag, der mir jetzt in den Sinn kommt, der aktuell wirklich All-Play-Titel macht. Und ja, ich glaube, es war noch nicht bekannt. Nach meinem letzten Stand war es noch nicht bekannt. Aber da ich Sail sehr gerne mag, freue ich mich auch auf Sail Legacy. Ja, und viel mehr gibt es dazu nichts zu sagen. Nicht zu sagen, weil das Spiel eben auch noch nicht erschienen ist. Und ich glaube, auch noch einen Moment braucht.
Chris? Kurzer Einwand. Ich habe natürlich die Seite offen hier, was Sail Legacy angeht. Und es ist geplant, dass die Production im Mai beginnen soll.
Ja, dann wird wahrscheinlich, dann ist die Frage auch, ob der deutsche, ob die deutsche Ausgabe dann überhaupt zeitgleich produziert wird. Das kann dann auch wieder sein, dass das erst später ist. Es war auch so, dass nach meiner letzten Information es gar nicht sicher war. Sie waren in Gesprächen über eine deutsche Version. Es gibt da einen Thread zu auf BoardGameGeek und ja, da ist die letzte Frage auch mehr oder weniger unbeantwortet zu. Genau, also da steht noch drin als aktuelle Information, es gibt einen deutschen Partner für Sail, wobei meines Wissens nach ist Sail auch jetzt noch nicht auf Deutsch erschienen. Und ja, die würden gerne auch Sail Legacy machen, aber es würde dann 6 bis 9 Monate dauern nach der englischen Version. Das heißt, ja, dann würde es wahrscheinlich nicht mal Sinn ergeben, das 2026 in meine Top-Vorfreudeliste zu packen, weil ja, da war ich wohl damals etwas zu optimistisch, was das Spiel angeht. Und dann, Chris, kommen wir noch zu deinem Platz 4 und das ist Vantage. Das haben wir ja sogar schon zusammengespielt. Dann erzähl mal.
Genau, du hast es auch auf deiner Vorschauliste gehabt. Ich habe nämlich auch die Liste gerade offen, deswegen sehe ich, dass du dann natürlich auch was zu sagen kannst. Ja, Vantage, wir haben es schon mal in einer Folge besprochen, vor mehreren Monaten. Ich würde mich deswegen ein bisschen kürzer fassen. Es ist, ich nenne es jetzt mal ein befester Rollenspiel als Brettspiel, denn du stolperst von der einen Situation in die nächste und weißt gar nicht, wie du hergekommen bist. Ich glaube, genau das will es sein. Es ist jetzt, im Grunde ist es ein kooperatives Spiel. Ihr seid gemeinsam auf einem Planeten gestrandet, landet überall an unterschiedlichen Orten und dürft miteinander kommunizieren, indem ihr sagt, was ihr seht und welche Entscheidungen ihr an diesen Orten trefft. Ihr habt immer so ein paar Optionen auf jeder Karte, die ihr betretet. Wunderschön illustrierte Karte, auf der ihr euch dann befindet und wo ihr irgendwas Spannendes seht. Und dann könnt ihr irgendwelche Tiere anlocken und die füttern und sie domestizieren eigentlich. Also ihr könnt ein bisschen Pokémon in diesem Spiel spielen und gleichzeitig aber auch investigativer Journalist sein oder Mord aufklären. Oder ich kann es gar nicht zusammenfassen, welche mannigfaltigen Möglichkeiten es in diesem Spiel gibt. Aber, und das müssen wir an der Stelle wirklich sagen, es hat die typischen Stonemaier-Jamie-Stigmaier-Krankheiten. Es ist nämlich nicht fertig. Es gibt, ich glaube, du hast mich darauf hingewiesen, Christian, es gibt wohl in den Versionen durchaus Sachen, die fehlen. Die Storybooks sind nicht vollzählig, bei mir persönlich auch. Was ich jetzt nicht gemerkt hätte, wenn du es mir nicht gesagt hättest. Und es kommen Balance-Updates en masse. Also so viele Mails, wie ich in den letzten 3 Monaten von Jamie Stigmaier bekommen habe oder Stonemaier Games, wo es irgendwie um Vantage und irgendwelche Clarifications ging, habe ich in noch keinem Spiel gesehen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die das gerne wieder spielen möchte. Ich war nach der letzten Partie mit dir, glaube ich, ein bisschen gesättigt und dachte so, okay, was soll ich jetzt noch anderes machen? Was soll ich jetzt noch anderes erleben? Ich habe ein Loch gegraben bis zum Erdkern und habe irgendwann die Unterwelt gefunden. So, mein Interesse ist ein bisschen weniger. Es zieht noch nicht aus, dafür ist es noch zu frisch und es soll ja auch noch gespielt werden von Leuten. Meine Partnerin möchte es auch gern noch spielen. Aber vielleicht bin ich ein bisschen desillusioniert, was die gesamte Geschichte angeht. Ich weiß nicht, wie ging es dir jetzt im Nachhinein?
Genau, also du hast schon richtig gesagt, wir haben über das Spiel auch schon gesprochen, deswegen lassen wir natürlich da auch Teile weg. Dennoch, ich habe, nachdem wir gespielt haben, noch 2 Partien gespielt. Ich besitze es nicht selber. Ich habe aber weiter Bock drauf. Muss trotzdem klar sagen, dass es ein sehr angreifbares Spiel ist, meines Erachtens. Also Es gibt einfach so viele Spiele, die machen im Prinzip nichts falsch. Ja, da kann man einfach wenig sagen. Da muss man sich die Kritikpunkte fast schon irgendwie an den Haaren herbeiziehen. Und dann würde man immer sagen, okay, aber Spiel X, Y und Z, die alle lieben, die machen das doch genauso. Ne? Oder das ist einfach eher eine Geschmacksfrage. In dem Fall ist es so, dass das Spiel mir einfach sehr, sehr angreifbar erscheint. Das Gameplay ist sehr, sehr dünn. Das hat man vorher im Prinzip auch klar sehen können, eigentlich schon, wenn man ein bisschen die Anleitung gelesen hat. Mechanisch gesehen einfach, weil nicht viel passiert. Da werden so ein bisschen Würfel gewürfelt. Und irgendwie ist das Ganze auch nicht so mega relevant, weil die Partien sind halt einfach irgendwann zu Ende. Und du hattest halt oft auch wenig Einfluss drauf, wann jetzt eine Partie geendet hat. Eben weil du Würfel würfelst und dann halt irgendwann jemand halt quasi gestorben ist. Da gibt's einfach dann verschiedene Arten und Weisen, wie man sterben kann. Das ist irgendwie Kälte oder keine Ahnung. Geht so ein Marker immer runter und dann wird halt irgendwann ein Eintrag gelesen und dann ist die Partie irgendwann vorbei. Und das kann halt auch sein, dass du bis dahin nichts erreicht hast. Das Spiel ist auch, was die Regel angeht, relativ angreifbar. Genau, es gibt relativ viele Fehler. Also das mit den Storybüchern, das ist dann wohl doch eher Einzelfall. Aber es gibt natürlich einen Errata-Pack. Und ja, ich würde sagen, die Größe ist in Ordnung. Das ist, bezieht sich auch hauptsächlich auf das First Printing. Jetzt muss man sagen, das First Printing waren irgendwie 50.000 Einheiten. Es war auch relativ lange auf Englisch einfach das First Printing erhältlich. Das heißt, ich denke, ein Großteil derer, die das Spiel überhaupt spielen, haben sowieso das First Printing. Weil ich nicht glaube, dass das nachher so viele Leute mehr erreicht, dass man nachher sagen würde, hey, das First Printing ist irgendwie so untergeordnet und im Vergleich dazu ist die Gesamtauflage riesengroß. Sondern ich glaube, dass die meisten Leute ein First Printing haben und deswegen auch mit diesen Fehlern leben müssen. Jetzt ist es kein komplettes Kampagnenspiel, in dem man eben eine Story durchspielt, sondern man lernt die Welt über diverse Partien kennen. Und dann fügt sich alles irgendwo zusammen. Aber das Spiel erfordert meines Erachtens auch viel Rollenspiel von einem, denn es gibt einfach sehr viel, wo man sagen muss, da heißt es dann, wenn du auf eine Karte kommst, auf der du schon mal warst, nimm bitte keine Option, die einer widersprechen würde, die du schon mal gemacht hast. Das Ding ist halt, es kann halt sein, dass ich mich daran gar nicht mehr erinnere. Und das schränkt auch meine Aktionsauswahl ganz schön ein. Ist natürlich logisch, du hast die Tiere angesprochen, den Pokémon-Aspekt, dass man sagt, man kann ganz viele Tiere befreunden. Dann gibt's halt bei einem Tier die Option, du kannst es füttern oder angreifen oder einschüchtern, keine Ahnung. Und wenn du es halt fütterst, dann wird's halt dein Freund. Das passiert allerdings auch bei sehr vielen dieser Tiere. Und dann damit wird's halt auch irgendwie sehr vorhersehbar. Und dann kannst du nach einer Partie halt auch einfach mit 3 Tieren rumlaufen oder so. Das ergibt dann natürlich keinen Sinn, wenn du auf die Karte wieder kommst und das Tier dann quasi wieder siehst, dass du es dann diesmal tötest, weil es läuft ja mit dir rum. So. Das Spiel erfordert also meines Erachtens sehr viel Rollenspiel von einem. Es ist ein sehr besonderes Spiel. Das muss ich ihm geben. Ich mag es auch gerne. Ich würde auch wieder Partien spielen. Aber ja, ich habe ein bisschen wie du die Befürchtung, dass es sich dann nicht, ich habe jetzt 3 Partien gespielt, dass es sich nicht so lange weiter trägt. Mit der Zeit wird man auch auf immer mehr Karten kommen, die man schon mal gesehen hat. Wie gesagt, bei den Tieren war einfach mit der Zeit auch viel vorhersehbar. Und ja, ich glaube, es ist schön für einige Partien, dass man so ein bisschen den Planeten erkundet, so ein bisschen die Story kennenlernt, die Lore, würde man vielleicht eher sagen. Aber es ist auch ein relativ teures Spiel. Ich bin zwiegespalten, muss ich sagen. Aber würde gerne wieder eine Partie mitspielen, solange man es nicht mit zu vielen Leuten spielt. Weil ich glaube, allein ist gut, zu zweit ist gut, zu dritt vielleicht auch noch. Und dann wird es irgendwann dünn, weil sonst hörst du die ganze Zeit den Leuten zu, wie sie mehr oder weniger enthusiastisch ihre Karten beschreiben, die nur sie sehen.
Ja, da würde ich dir zustimmen. Also ich glaube, es ist ja zu 6 spielbar. Ich glaube, es gehört zu den Spielen, wo ich sage, zu 6 möchte ich es gerne nicht spielen. Aber da hast du vielleicht auch mehr Erfahrung. Aber ich gebe dir grundsätzlich recht. Lust habe ich grundsätzlich auch, es nochmal zu spielen. Aber wie lange es sich dann trägt und wann es repetitiv wird, obgleich der unfassbar vielen Karten, die es zur Auswahl gibt, bin ich auch sehr gespannt.
Genau, ist hier eher irgendwie quasi eine Befürchtung, die sich langsam einstellt nach ein paar Partien, als dass wir sagen könnten, das wäre fix so, weil wir haben 20 Partien gespielt und nach der 10. wurde es langweilig oder so. Ist ja sowieso, wenn überhaupt, wäre es natürlich nur unsere Meinung, klar, aber ist in dem Falle nicht der Fall. Ja, aber spannendes Produkt. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist sicherlich ein außergewöhnliches Spiel Und das ist auch der Grund, warum Feuerland das jetzt auf Deutsch bringt. Demnächst.
Ich könnte dir auch gar nicht sagen, ob es ein Spiel in meiner Sammlung gibt, das ich 20 Mal gespielt habe. Also außer halt Wizard oder irgendwas, was seit 20 Jahren irgendwie existiert.
Ist so ein Ding. Also da könnte ich persönlich auch immer nur Kampagnenspiele nennen. Natürlich am Ende auch gar nicht so viele. Einfach allein deswegen, weil das ja unglaublich viel Zeit frisst. Aber ja, also dieses gleiche, immer gleichbleibende Spiel, das man 20 Mal spielt, das passiert uns beiden irgendwie kaum, ne? Oder gar nicht aktuell in den letzten Jahren.
Ja, es ist halt so. Also man versucht ja seine eigene Sammlung immer dann doch kuratiert zu lassen, aber wie du schon richtig sagst, wenn man dann zu Hause sitzt und überlegt, was man spielt, dann spielt man halt ein Spiel, dann ist der Abend vorbei und das ist in der Regel was Neues, weil man sich ja auch, also ich habe persönlich immer so ein bisschen den Anspruch an mich selbst, auch neue Sachen fürs Café natürlich zu lernen. Das heißt, ich habe eher dann Lust, mal Neuheiten auszuprobieren. Ich war am Sonntag, kurze Anekdote, ich war am Sonntag mit meiner Partnerin im Café und dann haben wir halt auch gesagt, okay, wir sind jetzt mal hier, wir haben sonst nie die Chance, irgendwie was richtig Neues auszuprobieren, was ich nicht zu Hause habe. Und dann haben wir halt einfach nur neuen Kram gespielt, den wir beide noch nicht kannten, um einfach uns ein Bild selbst zu setzen und zu sagen, vielleicht auch, ob man es zu Hause braucht. Die Antwort ist nein. Das liegt aber nicht an den Spielen, sondern es liegt einfach daran, dass ich dieses Jahr auch einfach ein bisschen mit meiner Kauflust reduzieren muss.
Ja, ich glaube, das sind immer ganz schöne Abende eigentlich. Also ich mag die sehr gerne, wo man so einfach unbedarft viele neue Sachen kennenlernt. Einfach denkt so, hey, da, hör, was ist das denn? Kenne ich gar nicht, ist irgendwie neu oder halbwegs neu oder auch nicht. Ich lerne auf jeden Fall für mich viele neue Sachen kennen. Diese Abende mag ich sehr gerne. Da kommt es dann selten zu Zweitpartien bei den Spielen. Da kann man dann natürlich irgendwie, könnte man kritisieren und sagen, naja, es ist dann irgendwie Fast Food. Das sind dann alles Spiele, wo bei den Verlagen, den Autoren und so weiter ganz viel Herzblut drinsteckt, über Jahre entwickelt und man frühstückt das ab, spielt 6, 7 neue Spiele am Stück und hat eigentlich das neue Amigo-Kartenspiel wieder vergessen, bevor der Abend geendet hat, weil man danach noch 3 andere Spiele gespielt hat. Jetzt muss ich persönlich sagen, dass einfach bei den genannten Amigo-Kartenspielen halt, das sind halt oft Massenmarktspiele, da bin ich, glaube ich, auch nicht die Zielgruppe. Ich spiele die öfter mal, da haben wir jetzt Demo-Exemplare bekommen, auch von der neuen, von den Frühjahrsneuheiten, dann hat man die alle mal kurz runtergespielt und naja, ne, ich schalte Kartenspiel, sagt man hier. Und dann kann man gleichzeitig, könnte man ja quasi kritisieren und sagen, dann gehen die ja unter, aber dann muss ich halt sagen, im Umkehrschluss wäre es ja gar nicht möglich, auch nur annähernd irgendwie auch nur 5% von dem, was neu erscheint, überhaupt irgendwie zu testen, kennenzulernen und zu gucken, ob da irgendwas Besonderes für einen dabei ist. Deswegen mag ich persönlich solche Abende eigentlich ganz gern und ich finde es auch total okay, wenn man dann selbst nach einer Partie mal drüber redet. Nimm erst einen Druck, was wir auch lange nicht gemacht haben. Vielleicht kommen wir da ja bald mal wieder zu, wenn du sagst, du hast jetzt ein paar neue Spiele kennengelernt. Vielleicht machen wir mal wieder eine Ersteindrucksfolge. So, jetzt machen wir aber weiter erstmal. Denn Platz 3 war bei mir Wundersame Wesen. Da haben wir schon drüber geredet. Bei dir war Platz 3 Fossilium, wo ich spielerisch einiges Gutes drüber gehört habe. Aber ich muss sagen, dass materialtechnisch die Urteile der Leute durchgehend vernichtend waren. Was ist dein Eindruck von Fossilium?
Also ich stimme dir, also erstmal ja, ich kann die Kritik nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, warum Leute die Produktionsqualität monieren. Ich tue es persönlich auch, denn es sind einfach, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einfach ein Fehler in der Konzeption war oder ob am Ende irgendwas in der Fabrik schiefgegangen ist, aber es sind halt Sachen nicht kongruent. Das heißt, wenn du das Ding aufbaust, dann fragst du dich, was mache ich hier gerade falsch und wo ist mein Denkfehler und warum passt das alles nicht? Was ist das große Problem? Das große Problem an der Materialqualität ist, dass es ein großes Board für die Mitte gibt, wo alle Leute ihre Worker hin platzieren. Und das hat so ausfahrbare, so Streifen, so ein bisschen wie bei Carnegie. Und das ist ein Double-Layer-Board. Das baust du dir selbst zusammen. Und das Problem ist aber, dass du die Einsatzfelder für die Worker nicht mehr sehen kannst, wenn du die Streifen mit diesen Besuchern für deine Museen oder für das Museum deiner Spielerfarbe da reinschiebst, siehst du nicht mehr die Einsatzfelder für die Worker, weil das da drüber liegt. Und ich verstehe nicht, warum. Also da ist ja konzeptionell irgendwas schiefgegangen, Ich weiß aber auch nicht, was genau. Und das ist halt so ein Ding, wo ich sage, okay, komisch. Gleichzeitig war das Double-Layer-Board selbst aufzubauen gar nicht so super einfach, weil die Klebepunkte, die maschinell vorgegeben sind, die passen nicht. Wenn man das so aufkleben würde, würde keiner der Streifen mehr in seine Lücken passen. Wie gesagt, wir können nicht eruieren, was da schiefgegangen ist, aber das hat produktionsqualitätstechnisch hat es das Spiel nicht verdient. Spielerisch, ja, ich bin ein bisschen desillusioniert. Ich habe mich sehr auf dieses Spiel gefreut und mir persönlich hat es nicht so super gut gefallen. Ich fand es am Ende vielleicht auch ein bisschen langweilig. Auf jeden Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass ich was total Neues spiele, was es auch nicht unbedingt sein muss, aber es hatte nicht genug Neuheit oder Thema-Einbindung, dass ich gedacht habe, oh ja, das möchte ich jetzt trotzdem spielen, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Ich verstehe die Stimmen, die sagen, dass es eine sehr gute positive Interaktion hat, dass es irgendwie, dass jede Aktion irgendwie sinnvoll ist und du auch Spaß daran hast, diese Aktion zu machen. Aber es ist halt am Ende ein Worker-Placement-Mechanismus mit entweder ein oder zwei Arbeiter einsetzen, je nachdem, welche Flächen noch frei sind, um dann am Ende etwas dafür zu bekommen, dass du in den Reihen möglichst viele Worker hast. Und dann hat es halt Set-Collection-Anteile, weil du deine Fossilien natürlich zusammenpuzzelst in deinem Museum. Ja, und das war's halt. Also, es hört sich wahrscheinlich, ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen desillusioniert und war ein bisschen zugehypt, sodass meine Erwartung einfach nicht erfüllt werden konnte. Und ich kann dem Spiel abgewinnen, dass es immer noch ein sehr gutes, mechanisch gut entwickeltes Spiel ist, aber es ist nicht mein Spiel. Das muss ich leider auch so sagen.
Ja, dann ist das so, würde ich sagen. Ich meine, das ist ja im Prinzip gerade, wenn du, das kann man immer sagen, du hast von einem Spiel viel erwartet, vielleicht konntest dann das nicht halten, aber andersrum kann es auch einfach sein, dass es schlicht einfach nicht das richtige Spiel für dich ist. Und ja, im Endeffekt, die Produktionsprobleme, die sind auf jeden Fall viel besprochen. Da tut es mir wirklich leid, weil das ja wirklich für die sehr sympathischen, ja, für die Autorin und den Autor, die schon bei uns auch im Podcast waren. Da tut es mir dann sehr leid, dass solche Sachen noch dazukommen. Wie man das Spiel dann findet, ist dann natürlich noch mal eine andere Sache. Aber dass solche Produktionsprobleme kommen, das ist natürlich, ja, glaube ich, ganz, ganz bitter. Gut, dann machen wir weiter mit bei mir Platz 4, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Ich habe jetzt nämlich gerade versehentlich meine Datei zugemacht und versuche währenddessen so langsam zu reden, dass ich in der Zeit, die ich rausschinde, die Datei wiedergefunden habe, was mir gelungen ist. Und zwar komplett subtil und niemand hat es gemerkt. Mein Platz 2 war Wanted, worüber wir schon geredet haben. Und dein Platz 2, Chris, ist Coming of Age gewesen. Wir haben auch schon kurz über Coming of Age geredet. Machen wir trotzdem noch mal kurz. Ja, zumal Coming of Age ja überhaupt erst noch auf Deutsch erscheint. Ist ja noch gar nicht erschienen. Erscheint, glaube ich, über Happy Shops, über Giant Rock vermute ich mal was. Und genau, Chris, was ist denn dein Fazit dann zu Coming of Age in aller Kürze?
In aller Kürze, ich mag es sehr gerne. Ich zeige es unfassbar gerne. Ich finde es hochthematisch. Ich habe grundsätzlich immer das Gefühl, dass die Entwicklung vom Thema ausging und nicht von der Mechanik. Es gibt ja ein Designer-Diary bei BGG, da kann man auch nachlesen, was Danny Garcia bei der Entwicklung gedacht hat und wie er da dran gegangen ist. Und das spürt man einfach. Ich glaube, man muss sich ein bisschen davon lösen, dass es ein Eurogame ist. Es ist nämlich nicht wirklich ein Eurogame. Christian hat es auch gespielt, also du hast es mit mir gespielt und ich habe es danach auch noch zweimal gespielt und meine Partnerin mag es auch sehr, sehr gerne. Aber man muss sich halt damit abfinden, dass es am Ende ein Dice-Placer ist und es natürlich auch ein bisschen glücksabhängig ist, was passiert. Und das ganz sicher nicht am Anfang des Spiels errechenbar ist, was am Ende rauskommt. Und vielleicht wird es, also meiner Meinung nach wird es, glaube ich, ein bisschen zu sehr abgestraft. Also was so die Kritikpunkte angeht. Ich habe gerade noch mal bei BGG geguckt. Es hat momentan eine 7-0er-Wertung, glaube ich. Genau, eine 7-0er-Wertung und schon viel so im Bereich zwischen 7 und 6, also 8 sind immer noch die meisten, die gevotet haben. Aber die Kritikpunkte haben viele und ich verstehe sie auch. Aber wenn ich mich von dem Thema mitreißen lasse und mich nicht von der Grundmechanik stören lasse in meinem Spielgefühl und in dem Willen, dass ich das irgendwie vielleicht auch thematisch wie eine Art Rollenspiel spiele, nämlich sage so, ja, ich schließe halt jetzt eine Freundschaft mit jemandem und dann geht man halt mit denen in die Pizzabude, so. Dann macht es mir unfassbar viel Spaß und ich finde die Optik toll und es ist so ein kleines Highlight des Jahres für mich. Es war ja nicht in unserer Top-Liste, aber es ist trotzdem ein Spiel, was ich sehr, sehr gerne immer wieder spielen würde und zwar, ja, am liebsten eigentlich viel, viel häufiger, als ich es tue, aber ich habe es auch schon relativ häufig gespielt. Was sind deine Gedanken, Christian?
Ich habe es nur einmal gespielt und zwar mit dir. Ich habe es selber da. Ich habe es geschenkt bekommen, habe mich darüber auch sehr gefreut und ich mochte es total gerne und ich würde auch gerne wieder eine Partie spielen. Hatte es jetzt erst vor einer Woche so fast auf dem Tisch im Sinne von, ich habe so zwei, drei Sachen aus dem Regal geholt und dann ist es halt leider, hat es den Cut nicht geschafft, was einfach daran lag, dass mein Gast was anderes ausgewählt hat. Das ist dann halt so. Ich habe mehrere hundert Spiele zu Hause. Ich habe dazu noch öfter mal Leihspiele und auch da ist es dann untergegangen, zu Unrecht. Am Ende gibt es jede Menge Spiele, die ich dann neu zum ersten Mal gespielt habe, wo ich mir dann dachte, so, in der Zeit hättest du auch Coming of Age spielen können zum Beispiel. Aber ja, man wollte was Neues ausprobieren. Und da weiß ich natürlich nicht, ob es gut ist. Bei Coming of Age weiß ich, dass es gut ist. Was du schon sagst, hat natürlich eine Glückskomponente. Ich habe nur eine Partie gespielt, ich kann jetzt hier nicht in die Tiefenanalyse gehen. Es war für mich, ob der eigentlichen, also es ist eigentlich ein abstraktes Eurogame irgendwo, es gibt viele Leisten, die geschubst werden. Aber es war für mich in dem relativ thematisch, also so thematisch, wie es halt sein kann. Ich finde, es ist mit dem, was es hat, mit der Thematik gut umgegangen. Und das, da macht das Material sicherlich auch viel aus, dass man diese Playerboards hat, die so in einer Kopfform sind, dass man quasi so das Leistenschubsen im Kopf eines Kindes macht. Und dass halt eine neue Emotion, also eigentlich nur eine neue Leiste in jeder Spielrunde dazukommt. Das ist einfach schön gemacht. Thematisch ist ja immer so eine Frage, was bedeutet thematisch überhaupt? Thematisch bedeutet eigentlich im seltensten Fall realistisch. Das habe ich auch schon mal gesagt. Sky Team fühlt sich irgendwie sehr thematisch an, aber um Gottes Willen arbeiten da der Co-Pilot und der Pilot aneinander vorbei. Das ist realistisch natürlich überhaupt nicht, aber es fühlt sich thematisch an. Bei Coming of Age ist es ja auch so, dass viele Sachen logisch am Ende überhaupt keinen Sinn ergeben. Da komme ich schnell drauf. So. Aber es ist halt gut thematisch verpackt irgendwie. Es ist nicht logisch, es ist nicht realistisch, aber es fühlt sich an ein bisschen, als würde ich das Thema auch spielen. So. Das ist eine Gefühlssache und die kann ich schnell debunken, wenn ich halt irgendwie mir einen genauen Schritt angucke, oh, ergibt das Sinn, dass man hier eine Leiste hat, so, was soll das thematisch sein? Du hattest ja mal gesagt, du findest, dass es gute Tischgespräche erzeugt hat. Da weiß ich nicht so ganz, so mein persönlicher Eindruck, ich habe es thematisch empfunden, aber ich hatte jetzt nicht für mich den Eindruck, als hätte ich das Bedürfnis, da jetzt irgendwie große Tischgespräche zu machen, weil ich natürlich auch in meinem, ich weiß nicht, mit welchem Alter man dem Spiel anfängt, da kann man am Anfang irgendwie nur zu Hause sein, in der Pizzeria und in der Arcade, glaube ich. Und da kann ich für mich sagen, ich war nur zu Hause und habe World of Warcraft geguckt und deswegen gespielt. Und deswegen kann ich da nicht mitreden. Und mein Horizont hat sich erst so spät erweitert, dass ich im Zweifel habe ich, wenn dann überhaupt, früh schon gearbeitet und habe Zeitungen ausgetragen, um meine Videospiele zu finanzieren. Das musste sein. Also stimmt, im Endeffekt war ich auch noch Zeitungen austragen. Ja, nee, also es hat sich für mich dann auch nicht so thematisch angefühlt, dass ich jetzt das Bedürfnis hätte, da irgendwie drüber zu reden. Das entwickelt sich keine individuelle Story und es ist im Kern für mich ein abstraktes Eurogame mit einer Glückskomponente, die aber jetzt nicht so total störend für mich war. Also da würde ich halt sagen, wenn sich jemand an der Glückskomponente von einem Civolution stört, wo man auch sagen würde, das will das Spiel halt sein, aber da könnte ich es eher verstehen als jetzt bei Coming of Age. Auch wenn natürlich Würfel im Spiel sind, die man auch wirft und dann natürlich manipulieren kann. Manipulieren, wir kennen es, kostet im Zweifel immer irgendwas an Ingame-Ressourcen und damit hat man natürlich vielleicht Pech gehabt, wenn man nicht das gewürfelt hat, was man wollte. Ja, schönes Spiel, kann ich empfehlen, wenn es auf Deutsch erscheint, vielleicht nochmal größeres Interesse da. Ich habe nämlich soweit gesehen, dass es auf Englisch jetzt bei uns bei Spieletastisch nicht, es hat sich nicht schlecht verkauft, aber nicht so, wie man vielleicht erwartet hätte. Aber vielleicht, weil du, wie du sagst, Boardgame Geek Rating müssen wir realistisch sein, 7,0 für ein Danny Garcia Eurogame ist schon eher schlecht, würde ich sagen.
Ja, das würde ich so unterschreiben und nochmal zurück zu deinen Tischgesprächen. Tischgespräche meint bei uns auch wirklich, dass es einfach nur sehr witzig war. Man kann in diesem Spiel mit seinen Mitspielern Freundschaften schließen und dann geht man auf so einer Leiste runter. Und so wie es halt im echten Leben ist, ich finde jemanden total toll, der kennt mich vielleicht gar nicht, weil ich ihn aus der Ferne anhimmel. So die typische Highschool-Romanze. Und da sind einfach sehr witzige Geschichten entstanden. Vor allem mit dem Bruder meiner Partnerin und seiner Freundin. Und das war einfach amüsant. Gleichzeitig haben wir allen NPCs, die man im Spiel treffen kann. Also man kann auch mit fremden Kindern quasi Freundschaften schließen. Mit denen haben wir alle Namen gegeben. Und diese Namen ziehen sich einfach durch jede Erklärung, die ich in diesem Spiel gebe. Es ist immer, die eine Person ist immer Margarete, der andere ist immer Karl. Es wird sich nie wieder ändern.
Ja, okay, das kann ich gut verstehen. Das hatten wir auch ein bisschen zumindest so mit diesen Freunden. Leider habe ich nicht so viele, also meine Freundschaften, die erforderten immer viel an Aktion quasi, weil ich irgendwie nicht, ich war immer nie da, wo die anderen waren. Dann war immer keiner da und dann war ich halt alleine. So, das hat sich halt leider nicht ergeben, ne? Wie in meiner echten Kindheit. Was soll man machen? Könnte an World of Warcraft gelegen haben.
Du warst halt ein kleiner Nerd.
So sieht's wohl aus, ja. Gut, dann beenden wir das Thema Coming of Age. Ich hoffe, ich krieg's demnächst mal wieder auf den Tisch. Und kommen zu Platz 1. Und da muss ich mit meinem anfangen. Du kannst dazu wenig sagen und ich auch, weil es ist The Queen's Dilemma, wo sich der Release leider weiter verzögert. Es ist jetzt angekündigt für Essen. Die deutsche Version erscheint wohl etwas später. Heidelberg Games hat die, also das ist von Horrible Guild, der Nachfolger von The King's Dilemma, ein, ja, wie sollen wir es nennen, kompetitiv wie kooperatives, was auch immer, semi-kooperatives. Es ist ein, ja, wie nennen wir es? Es ist ein Beatspiel in vieler Hinsicht. Es geht darum, jede Menge Entscheidungen zu treffen. In King's Dilemma war das auch der mehr oder weniger einzige Hauptmechanismus. Man hat über recht viele Partien ein Legacy-Spiel gespielt. Und jetzt sehe ich eine Katze im Bild bei Chris. Das ist irgendwie immer sympathisch. Ja, gut, Cat-Content, aber nur für mich. Ja, und dann trifft man Entscheidungen und es geht darum, dass man halt irgendein Dilemma hat. Und The Queen's Dilemma macht das Gleiche mehr oder weniger. Das heißt, man, naja, ist in einem Königreich, in einem fiktiven Königreich. Und es ist so ein bisschen auch eine Fantasy-Mittelalterwelt. Und dann, keine Ahnung, wird halt Weizen importiert von einem Nachbarn und man weiß nicht, wo der Weizen herkommt. Und dann ist man vielleicht zu Recht dringend dagegen, weil wenn du nicht weißt, wo dein Essen herkommt, was könnte dann alles passieren? Aber vielleicht werden die anderen auch noch alle gefragt und stimmen alle heftig dafür, weil ihr Sichtschirm ihnen bestimmte Ziele vorgibt für ihr eigenes Königshaus oder Adelsfamilienhaus. Und deswegen stimmen sie halt für die Einfuhr dieses Weizens. Und du warst wirklich dringend dagegen und dann hast du für den Rest der Partie eine echt ziemliche Plage am Hals, die ich jetzt nicht näher ausführen werde, weil es natürlich ein fiktives Beispiel ist. Nein, es ist in der Tat ein Beispiel aus King's Dilemma, aber ich möchte euch nicht zu viel spoilern. Und dann musst du für den Rest der Partie, müssen alle, für den Rest der Kampagne mit den Konsequenzen leben. Ein Meisterwerk meines Erachtens. Wenn man die richtigen 4-5 Leute für King's Dilemma hat und die Leute bereit sind, das nicht nur mechanisch runterzuspielen, sondern ein bisschen Rollenspielaspekt, noch ein bisschen Trash-Talk quasi auch zu machen, ist es wirklich ein grandioses Meisterwerk und ich freue mich nach wie vor sehr auf Queen's Dilemma. Ich habe über den Kickstarter schon eine deutsche Version vorbestellt, inzwischen auch gesehen, dass es mich deutlich günstiger gekommen wäre, einfach über Heidelberg Games die deutsche Version vorzubestellen, weil es inzwischen keinen exklusiven Content mehr gibt. Aber ich freue mich nach wie vor drauf und ich hoffe, es erscheint jetzt irgendwann mal. Und wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dürfte Ende 2026, glaube ich, sogar noch die deutsche Version erscheinen. Und dann muss ich mir meine Spielegruppe wieder organisieren, mit der ich auch King's Dilemma wieder gespielt habe, wo leider inzwischen auch noch, was heißt leider, um Gottes Willen, ein Baby existiert, aber ihr versteht, das macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Und deswegen kann ich aktuell noch nicht sagen, wann ich über The Queen's Dilemma mehr sagen kann. Ich hoffe, es wird auch nur annähernd so grandios wie The King's Dilemma. Und du, Chris, hast wahrscheinlich auch King's Dilemma nicht gespielt und kannst deswegen eh nicht viel beitragen, oder?
Nee, gar nicht.
Na dann, streichelst du deine Katze, während ich dich frage, was denn mit deinem Platz 1 ist. Das ist Luthia, was inzwischen zumindest auf Englisch auch im Retail ist und demnächst auch auf Deutsch. Da hatte die Katze ihn gerade ordentlich gekrallt. Witzig anzusehen. Anyway, Luthia, was auch demnächst bei über Fun Tales auf Deutsch im Handel erhältlich ist. Ja, wie hat dir Luthier gefallen und hast du es überhaupt gespielt?
Genau, also ich hatte es ja in meiner Top-List zu unseren Jahrescharts schon bei den Heavy-Jules und da steht es meiner Meinung nach auch verdient, also für meinen persönlichen Geschmack. Was ich an Luthier so schön finde, ist, ich bin mittlerweile großer Fan der Perversen Games. Also Perversen Games ist ein Studio, also ein Game-Studio aus den USA. Und ich finde, bei den Spielen ist es immer, es fühlt sich gut an, das zu spielen. Also ich liebe Distilled und ich finde dieses so, oh, jetzt mixe ich mir mal irgendwie einen richtig wertvollen Gin, dafür brauche ich Zucker und Wasser und ob dann alles aus dem Bottich rauskommt, was ich dafür brauche, ist halt so ein bisschen die Frage, aber zumindest kriege ich immer Moonshine raus, also selbstgebrannten, den man vielleicht auch nicht trinken sollte, aber so ein bisschen verkaufen kann man ihn trotzdem. Und dieses Gefühl, dieses positive Gefühl beim Spielen, obwohl es kognitiv natürlich auch anstrengend ist, Sachen vorzuplanen, hat Luthier auch. Und deswegen gefällt es mir so gut. Was tut man? Man versucht quasi als Instrumentenbauer sich einen Namen zu machen, indem man Aufträge von wichtigen Persönlichkeiten erfüllt, von Königen, von irgendwelchen Promis aus dem 19. Jahrhundert. Und dafür sind mehrere Schritte notwendig, wie das halt so ist. Man muss halt erstmal wissen, welches Instrument man bauen will. Dann braucht man die Materialien und dann kann man sie auch noch veredeln. Und was das Spiel so besonders macht für mich, ist die Mechanik, denn es ist am Ende ein verdeckter Beat-Mechanismus. Du legst nämlich so eine Aktionsscheibe auf eine Aktion, die du machen willst und der Nächste hat jetzt die Möglichkeit, auch eine Scheibe irgendwo hinzulegen oder er aktiviert einen dieser Orte. Also sagt, okay, wir gucken jetzt mal, in welcher Reihenfolge wir die Aktion machen, denn die höchste Zahl ist halt immer als erster dran und dann wetteifert man um Karten, um Instrumente, die man bauen möchte und um Plätze im Orchester. Denn man versucht, diese Instrumente dann halt auch im Orchester zu platzieren, um da so Gebietswertungen auszulösen. Und natürlich, du hättest es dir wahrscheinlich denken können, war ich im Kickstarter und habe natürlich die Version mit den wunderschönen gescreenprinteten und in Form geschnittenen Instrumenten aus Holz. Davon sogar zwei versehentlich, weil ich doppelt bestellt habe. Frag mich nicht, wie das passiert ist. Und das wertet dieses Spiel so unfassbar auf. Also für mich ist es, hat diesen Platz 1 auf meiner Vorschauliste verdient, sogar vor Coming of Age, auch wenn ich es weniger gespielt habe. Aber es ist für mich ein Brett. Also keine Bratsche, ich kann keine Instrumente spielen, sondern einfach nur ein Brett. Und ich würde es sehr, sehr gerne mehr spielen und dieses Gefühl gerne in meinen Alltag tragen, ehrlich gesagt. Weil Spiele, die sehr komplex sind, aber dir trotzdem ein gutes Gefühl geben und dass du keinen Move, den du machst, eigentlich so richtig verschwendest, die gibt's selten, finde ich, bei den Eurogames. Also große Empfehlung von mir. Wenn ihr es noch nicht gespielt habt, guckt es euch mal an. Ich werde dazu auch wahrscheinlich noch mal entweder eine kurze Hose machen mit Eindrücken von jemand anderem oder aber auf jeden Fall eine Spielbesprechung bei Instagram. Also da wird's wieder bewegt Material und meine wunderbare Stimme aus dem Off geben.
Ja, ich bin gespannt, auch auf das Spiel. Jetzt ist auch hier der Fall, es interessiert mich durchaus, aber ich habe irgendwie gerade nicht den Zugriff darauf. Ich habe jetzt nicht die Gelegenheit, das mit dir zum Beispiel zu spielen. Wenn ich die Gelegenheit mal habe, dann werde ich es auf jeden Fall ergreifen. Aber das ist, wie es immer so ist. Das sagen wir dann halt über, keine Ahnung, 10 Spiele, die wir gegenseitig irgendwie, der eine besitzt sie, der andere nicht. Und wenn wir uns da mal sehen, dann spielen wir dann vielleicht auch 1, 2 davon, aber recht viel mehr halt dann auch nicht, weil wir dann so viel Zeit nicht haben. Aber ich bin immer froh, wenn das klappt. Wir haben ja zum Beispiel auch Fliptoons zusammengespielt, weil du es halt so empfohlen hast. Und dann haben wir Vantage, müsste ich es wohl aussprechen, weil amerikanisches Englisch, zusammengespielt, was wir uns vorgenommen hatten. Und vielleicht klappt es ja auch bei Luthier. Jetzt muss ich, wenn ich auf unsere Gesamtlisten schaue, muss ich sagen, dass ich auf jeden Fall auf zu viele Titel gesetzt habe, die das dann nicht geschafft haben zu erscheinen, was daran liegt, dass ich so ein altes Crowdfunding-Opfer bin und Gloomhaven Second Edition massive Verzögerungen mit allem hatte. Also da gab es Produktionsprobleme, die erst aufgetaucht sind, als das Ding fertig massenproduziert war und dann auch zum Unmut der vielen Bäcker auf Bäckerkit und deswegen genau war. Also es war eigentlich irgendwie nie realistisch, dass ich Gloomhaven Second Edition überhaupt dann in der Zeit spiele, weil ich es A nicht gebackt hatte. Es in der im ersten Druck von Cephalofair Games seltenen Überschuss gibt für den Handel. Ich also es hätte gar nicht wirklich kaufen können. Und das ist B und C, die deutsche Version eben da auch noch nicht klar war. Inzwischen ist sie klar. Aber deutsche Version von Gloomhaven Second Edition, ich bezweifle mal, dass sie noch dieses Jahr kommt. Ich nehme an, die kommt erst 2027. Das heißt, ja, das war auf jeden Fall ein Fehler von mir bei Queen's Dilemma warte ich, glaube ich, schon so lange, dass ich da einfach mehr Optimismus verspürt habe, als realistisch war. Und bei Sail Legacy, ja, vermutlich auch, wobei ich da gar nicht so lange warte, aber da habe ich offenbar nicht richtig aufgepasst. Die anderen Spiele habe ich bis auf Supermundi alle gespielt, damit bin ich eigentlich ganz zufrieden und ich werde mir Mühe geben, dass ich in unsere nächste Liste nur Spiele packe, die ich auf jeden Fall dann auch ein Jahr später gespielt haben kann. Also wo es, klar, es geht immer mal was schief. So, ich weiß noch, dass My Island sollte ganz kurz nach My City bei Cosmos kommen und kam dann am Ende irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre später oder so, als der Hype um My City dann auch irgendwie vorbei war. Bei dir, Chris, sieht das Ganze deutlich besser aus. Nur bei Reign of Hades, da weiß ich jetzt nicht, wie realistisch es war, dass du das hättest spielen können in dem Jahr. Vielleicht auch nicht so komplett realistisch, oder? Aber ansonsten bist du eigentlich ganz gut dabei, weil alle anderen Spiele deiner Liste sind erschienen. Und mit Perseverance gibt es nur, ja gut, man könnte sagen 2 Spiele, 3 und 4. Mit der Perseverance-Box gibt es nur ein Produkt, was du von denen, die da sind, nicht gespielt hast, beziehungsweise 2 deiner Liste mit insgesamt 8 Spielen hast du entsprechend nicht gespielt. Damit bist du doch bestimmt auch zufrieden, oder?
Ja, doch. Also ich glaube, insgesamt, also es ist ja immer ein bisschen schwierig zu sagen, wie viel Hype setze ich in ein Spielejahr und wie viel freue ich mich. Und nicht alle Spiele haben so überzeugt, wie ich vielleicht erhofft hatte, aber das ist auch vollkommen fein. Also ich glaube, das ist so eine Sache, die man im Alter der Zugehörigkeit zu dieser Branche lernt. Es gibt genug Spiele und es gibt für jeden das richtige Spiel und nicht nur, weil es dir gefällt, muss es mir nicht gefallen und das ist auch gar nicht schlimm. Und deswegen bin ich eigentlich mit meiner Liste zufrieden. Ich könnte mir vorstellen, dass ich für dieses Jahr ein bisschen deine Rolle einnehme, dass ich so ein bisschen die Sachen nennen werde, die vielleicht auch gar nicht rauskommen. Das wird man sehen. Das werdet ihr auf jeden Fall in einer nächsten Folge hören, ganz bald. Und genau. Ja, das Einzige, was ich eigentlich noch sagen wollen würde, ohne dir die Abmoderation wegzunehmen, wenn ihr noch Spiele habt, die ihr wo ihr euch letztes Jahr darauf gefreut habt, die ihr richtig toll fandet, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare, beziehungsweise schreibt uns eine Mail oder bei Instagram oder wo auch immer ihr eure Brieftauben lagert. Und dann wollte ich nochmal an unsere 50. Folge erinnern. Dafür brauchen wir noch Input. Wir haben schon ein paar Fragen bekommen, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr noch mehr Fragen an uns habt. Auch die gerne über die bekannten Wege. Und damit übergebe dir das Wort, Christian, zur Abmoderation.
Ja, ich bin sehr froh, wenn du dich weder über mich ergibst, noch mich übergehst, sondern nur an mich übergibst. Damit bin ich sehr zufrieden. Ja, genau. Macht, was Chris sagt, bitte. Schreibt uns gerne. Ihr könnt uns auf unserer Webseite behindboardgames.de könnt ihr auch einfach unter die Folge kommentieren oder uns eben eine Mail schreiben. Tja, vielleicht hätten wir da noch ein Gewinnspiel ausloben sollen. Naja, haben wir jetzt nicht gemacht, aber es kann gut sein, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir vielleicht bei unserer 50. Folge, dass wir da sonst ein Gewinnspiel mit reinpacken. Das werden wir sicherlich nur ganz selten mal machen, weil wie es bei einem Gewinnspiel immer so ist, keine Ahnung, 100 Leute nehmen teil und dann gewinnen 1, 2, 3 Leute. Und es ist am Ende natürlich auch nicht so unser Kern, aber ich gebe mir mal Mühe, so vielleicht so für so eine Jubiläumsfolge 2, 3 Spiele als Preis zu organisieren, dann hoffentlich sponsert bei Spieletastisch. Da bin ich relativ zuversichtlich. Vielleicht fällt ja noch irgendwas ein LKW runter. Mängelexemplare müssen raus. Nein, ich guck mal, dass wir vielleicht sogar noch ein paar Preise haben, damit es irgendwie eine runde Jubiläumsfolge gibt. Und ja, damit würde ich dann abmoderieren. Schön, dass ihr zugehört habt. Wie Chris schon gesagt hat, werdet ihr bald hören, auf was wir uns 2026 so freuen. Da brauchen wir zum Stand der Aufnahme, zumindest ich, noch einen Moment Zeit, weil wir uns schon Mühe geben wollen. Also gerade ich will mir jetzt wirklich Mühe geben, dass die Spiele eben auch wirklich alle erscheinen. Und dann natürlich umso mehr, dass ich sie alle spiele. Das heißt, ich sollte mir günstige Spiele aussuchen. Und vielleicht Spiele, wo ich sicher weiß, dass die als Demo-Exemplare bei Spieletastisch landen werden. Nun gut, gucken wir mal. Ich will nicht zu viel Bias reinbringen. Ich will ja nicht, dass die Spiele nachher alle von Pegasus sind, nur weil Pegasus dem Handel immer Mängelexemplare zur Verfügung stellt. Käuflich zu erwerben natürlich. So, damit verabschiede ich mich. Chris, ich übergebe dir ich übergebe dir das Schlusswort und verabschiede mich. Schön, dass ihr zugehört habt, Leute. Ciao, ciao und bis bald.
Bis dann. Ciao.